Hallo und herzlich willkommen zur September-Folge des Podcasts Jüdische Geschichte kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam und dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Mein Name ist Björn Siegel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGDJ hier in Hamburg, und ich freue mich, Sie im Namen des gesamten Teams begrüßen zu dürfen. Unter dem Oberthema der 13. Staffel, die Stadt, blicken wir in dieser Staffel auf verschiedene Aspekte des urbanen Raumes und versuchen, die Relevanz, Funktion wie auch verschiedenen Deutungsperspektiven aufzuzeigen und mit unseren jeweiligen Gesprächspartnerinnen und Partnern zu diskutieren. In der Auftaktfolge der Staffel berichtete, Sie erinnern sich vielleicht, Janni Feller von der University of Florida über sein Projekt Jew in a Box und ging im Gespräch Fragen nach der Rolle von Museen nach und analysierte, wie sehr der museale Raum ein Platz zur Präsentation und Vermittlung jüdischer Geschichte und Kultur im Urbanen sein kann und welche Funktionen hierin auch authentische Orte spielen können. In der zweiten Episode analysierte Joachim Schlöer von der University of Southampton weiterführend einzelne Einschreibungsmechanismen in einer Stadt, also nicht nur im Musealen, und ging in diesem Falle den Prozessen in und von Berlin in der Nachwendezeit nach und verdeutlichte, wie sehr sich eine offiziell gedachte Gedenk- und eine individuell formulierte Erinnerungskultur bedingen, aber eben auch herausfordern können. Ob und wie eine Stadt zu einem wichtigen persönlichen Bezugspunkt, belasteten Raum oder nostalgischem Ort, ja gar Mythos werden kann, verbindet die zweite mit der dritten Folge dieser Staffel. Denn in der heutigen Folge widmet sich Alexandra Klei der Stadt Tel Aviv und geht aus einer architekturgeschichtlichen Perspektive der besonderen Rolle und Funktion dieser Stadt am östlichen Mittelmeer nach. Alexandra Klei studierte Architektur an der BTU Cottbus, schrieb ihre Diplomarbeit zum Umgang mit den historischen Orten ehemaliger Außenlager des Konzentrationslagers Ravensbrück und promovierte in Architekturtheorie zur Beziehung zwischen Architektur und Gedächtniserinnerung am Beispiel der KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Neuengamme, auch dank einer Förderung der Fondation pour la Mémoire de la Shoah in Paris. Von 2011 bis 2018 war sie Lehrbeauftragte am Kunstgeschichtlichen Institut der Ruhr-Universität in Bochum und forschte unter anderem in dieser Zeit zum Architekten Hermann C. Guttmann, was unter anderem zur Publikation zu seinem Leben und Wirken führte, ein Buch, das im Dezember 2016 den Rossel- und Paul-Arnsberg-Preis erhielt. Sie war 2017 bis 2018 im Archiv des Jüdischen Museums Berlin tätig und seit 2018 in verschiedenen Positionen Mitarbeiterin am IGDJ hier in Hamburg, wo sie zum Beispiel das von der Deutschen Forschungsgesellschaft geförderte Projekt Jüdisches Bauen zwischen 1945 und 1989-90 in der Bundesrepublik und der DDR umsetzte. Neben dem Forschungsschwerpunkt zu den Möglichkeiten und Bedingungen des jüdischen Bauens nach 1945 zählen auch die Themen Erinnerungsorte, Post-Holocaust Landscapes und die Rekonstruktion der White City Tel Aviv zu ihren Forschungsschwerpunkten. Sie ist zudem Mitglied des Forscherinnenkollektivs Space in Holocaust Research, gehört der Fachredaktion bei MedaOn, Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung, an und engagiert sich für Werkraum Bild und Sinn e.V., einem unabhängigen Ausstellungsprojekt für Fotografie und Videokunst in Berlin. Heute geht sie, wie schon erwähnt, der Geschichte und Bedeutung der Stadt Tel Aviv nach und gibt uns damit weitere Blicke auf Stadtnarrative, Einschreibungsmechanismen wie auch Mythologisierungen und Spannungen zwischen Realität und verklärten Visionen frei. Wir wünschen Ihnen ein interessantes Zuhören und eine spannende Staffelfolge. Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Episode hier bei Jüdische Geschichte kompakt, in der wir uns heute genauer einer Stadt, ihrer Geschichten und vielleicht auch ihrem Mythos zuwenden werden. Denn heute geht es um die Stadt Tel Aviv. Diese Stadt am Mittelmeer gelegen, die vielleicht der einen oder dem anderen auch bekannt sein dürfte und aufgrund von vielerlei Nachrichten auch in jüngster Zeit dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin bekannt ist, spielt eine ganz besondere Rolle im Wirtschaftsleben Israels, im politischen Leben Israels, aber auch in der Kunstszene, auch in der Protestkultur, auch in der Vision eines Schutzraumes, wie wir leider in den letzten Nachrichten hören mussten, und vor allen Dingen in der Gestaltung der Vision einer Zukunft, wie ich es vielleicht benennen würde. Und oder das ist jedenfalls das Narrativ, das man mit dieser Stadt verbindet. Und darüber freue ich mich heute zu reden, denn genau dies scheint alles in die DNA dieser Stadt eingeflochten zu sein. Und ich kann mir keinen besseren vorstellen, über genau diese Thematik reden zu können, als mit Alexandra Klei, einer Kollegin hier im Hause, beziehungsweise in Berlin als Standort, die über verschiedenste Aspekte genau dieser Stadt, aber auch der Kultur schon geschrieben hat und Architektur, wie Sie hören werden in der Episode. Insofern erst einmal herzlich willkommen, Alexandra. Schön, dass du dabei bist und am gegenüberliegenden Mikro Platz genommen hast.
Sehr vielen Dank und sehr vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, genau ins Gespräch zu kommen und letztendlich über eine Stadt zu reden, die ja vielfältige Aspekte letztendlich symbolisiert oder der sozusagen vielfältige Aspekte zugeschrieben werden. Und wie ich am Anfang schon kurz gesagt habe, ist diese Stadt voller Geschichten, ist ein Mythos, eine Vision, vielleicht auch ein Versprechen gewesen. Und um uns vielleicht erst einmal dieser Geschichte und auch dieser besonderen Anziehungskraft der Stadt anzunähern, würde ich vielleicht dich bitten, Alexandra, uns vielleicht so einen kurzen Abriss. Ich weiß, das ist schwierig, eine Geschichte einer Stadt sozusagen in wenigen Worten zu umreißen. Aber ich würde dich trotzdem vielleicht bitten, unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht deine Vision dieser Stadtgeschichte näher zu bringen, damit wir die Stadt erstmal kennenlernen.
Also Tel Aviv ist im Vergleich zu vielen anderen Städten, die wir kennen und die wir besonders hier in Europa kennen, eine sehr junge Stadt, 1909 erstmal nur als Siedlung gegründet, Ahuzat Bait, die nach so einem Prinzip von Gartenstadt funktionieren sollte. 100 Familien haben 100 Grundstücke ausgelost und verteilt auf einer sehr kleinen Fläche. Und dann sehr schnell festgestellt, dass dieses Konzept nicht ausreicht, dass quasi dass der Bedarf an gutem Wohnraum, an also auch an diesem Bedürfnis, diesen engen Städten, wie sie es zu dem Zeitpunkt noch in Jaffo war, mit sehr nicht so guten Bedingungen, also zu entkommen und eben in besseren Wohnungen mit mehr Fläche drumherum, mit Licht und so weiter wohnen zu können. Wir sind sehr schnell, also die Stadt hat sich sehr, sehr schnell, oder diese Siedlung hat sich sehr schnell vergrößert. Es sind immer wieder Pläne gemacht worden, wie sie quasi geordnet wachsen soll, aber das hat nicht so, nur so mittelgut funktioniert. Und sie ist dann eben sehr schnell nach, vor allem nach Norden angewachsen. Und es gibt dann erstmal so quasi so, wenn man das als architektonische Schichten sehen möchte, gab es quasi erstmal so ein bisschen in der Mitte der 1940er Jahre so quasi drei Schichten. Die erste Schicht waren diese kleinen Häuser, Einfamilienhäuser, die in so Gärten standen, die so ein bisschen diesem Prinzip der europäischen Gartenstadt angelehnt waren, dessen Zentrum das Hebräische Gymnasium war, was auch eine Besonderheit war. Das Zentrum war keine Synagoge, sondern war eine Bildungseinrichtung. Und dann hat es sich eben erweitert. Es sind dann sehr schnell in den 20er Jahren mehr Familienhäuser entstanden, weil der Bedarf so groß war, die in einem eher eklektizistischen Stil gebaut wurden und die auch sehr schnell dann dazu geführt haben, dass diese Einfamilien- oder Zweifamilienhäuser auch erweitert wurden. Also man kann, das ging alles sehr, sehr schnell, sehr verdichtet, wie sich diese Stadt entwickelt hat. Und dann einen großen Schritt ging es dann ab den 1930er Jahren, also eben auch mit einer Einwanderung, das wurde immer mehr Bedarf, gab es an Wohnraum und dann eben quasi hat sich die Architektur Ausdrucksweise nochmal geändert oder schon wieder geändert, muss man vielleicht sagen. Und das ist das entstanden, was wir heute als weiße Stadt kennen, also diese weißen architekturmodernen Gebäude, die dann eben noch weiter nach Norden die Stadt erweitert haben. Was man sich auch aus meiner Sicht zumindest, also es hat so eine bestimmte Gradlinigkeit in dieser Erzählung, die eigentlich, wenn man sich die Stadt konkret anguckt, aber nur begrenzt funktioniert. Also funktioniert in bestimmten Räumen, aber nebenan gab es eigentlich die ganze Zeit ja andere Räume. Also es gab jüdische Siedlungen, die schon Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind, wie zum Beispiel Neve Zedek oder Kerem Hetamanim, die quasi, oder auch, es gab arabische Orte, die auf dem Areal des heutigen Tel Avivs bestanden. Und es gab christliche Siedlungen, also Sarona zum Beispiel ist die bekannteste. Und das, was dann Tel Aviv, also das hat sich quasi da so reingeschlängelt und hat nach und nach diese anderen Siedlungen sind zum Teil von dieser Stadt geworden, sodass die Stadt sich eigentlich aus mehr zusammensetzt als aus diesen drei Schichten. Es gab Ende der 1920er Jahre, hat man den schottischen Stadtplaner beauftragt, also quasi eine Planung zu machen für das, was sich quasi dann nach Norden ausdehnt. Patrick Geddes, der also dann einen Plan vorgelegt hat, der nicht umgesetzt wurde, weil die Stadtentwicklung viel schneller war als die Planung. Die war auch viel, viel kleiner angesiedelt. Aber so wesentliche Grundzüge bilden das, was wir heute kennen, also zum Beispiel dieses Areal, Habima und dieser Philharmonie, also ne, diese Platzanlage für kulturelle Einrichtungen, das gab es zum Beispiel. Oder diese Unterteilung in Haupt- und Nebenstraßen, das geht auch auf diese Stadtplanung von Geddes zurück. Das ist quasi, hat quasi seine Spuren hinterlassen, ohne übernommen zu werden. Und dann ist natürlich auch, also die Stadt hat sich dann natürlich weiterentwickelt ab 48 immer weiter nach Norden ausgebaut. Man kann das dann auch sehr schön sehen dann gab es irgendwie dann in den 50er Jahren hat man quasi angelehnt an das neue Bauen gebaut, aber viel mehr schematisch schon, und das hat sich dann eben weiter vereinfacht. Und man kann sehr gut diese Schichten von Entwicklung nach wie vor, diese Entwicklung auch nach Norden ablesen, auch wenn man sagen muss, dass man das vor 20 Jahren oder so noch besser konnte. Jetzt ist sehr viel abgerissen worden und sehr viel ersetzt worden, auch durch diese Hochhausprojekte, Neubauprojekte, die sehr viel zerstört haben an Struktur, auch aber auch an Architektur. Also dass es heute vielleicht manchmal weniger eindeutig ist, als es das noch vor 15 Jahren war.
Mhm. Ja, du hast ja schon wichtige Stichpunkte geliefert, dass es sozusagen Architekturschichten gibt, also nicht nur die stadtentwicklungsgeschichtlichen Pläne, worauf man vielleicht in den Plänen schaut und wie die Strukturen der Stadt festgelegt sind, sondern letztendlich auch die Architekturen, wie die Stadt sich selbst präsentiert vielleicht auch, also sozusagen die offizielle Stadt, aber eben auch die privatwirtschaftliche Stadt, könnte man das ja nennen. Wie würdest du sagen, hat sich die Architektur genau auf diese Pläne gesetzt? Wie sozusagen hat die Architektur sich da eingeschrieben und welche Rolle spielte es vielleicht auch, um Bezüge herzustellen zu, das musst du mir sozusagen sagen, wo stellt man die Bezüge her? Eher auf den sozusagen, auf die umliegende Architekturformen oder eben auf die europäischen Formen oder auf ganz moderne Formen, die vielleicht jetzt gar nicht so verortbar sind in irgendeiner Geografie. Also sozusagen, welche Rolle spielt Architektur in der ersten Phase oder in den ersten Jahrzehnten in der Entwicklung dieser Stadt?
Also das war so ein ganz grundsätzlicher Konflikt, aber natürlich eine Debatte, diese Frage, wie bauen wir dieses Land auf? Also was ist Identität und was ist zum Beispiel Identität über Architektur? Und dann gab es natürlich zwei oder mehr, bestimmt mehrere, aber so zwei Standpunkte. Das eine, wir müssen als jüdische Identität und müssen Eigenständigkeit symbolisieren. Und das andere war natürlich auch so dieser Versuch, sich anzugleichen an die Umgebung, Form aufzunehmen, diese Frage von Mosaiken, wie kann ich etwas transportieren der Umgebung in, auch über Architektur und über Kunst und Architektur auch in der Zusammenhang. Das kann man glaube ich, wenn man sich die Debatte anguckt um die Errichtung des Gymnasiums, kann man sich das ganz, ganz gut angucken, weil da hat es eine große Rolle gespielt. Ganz grundsätzlich ist natürlich aber ab einem bestimmten, zumindest für Tel Aviv, dieser europäische Einfluss, also sehr groß gewesen in allem, ne, also dieses Gartenstadtmodell und auch diese, am Anfang waren dann, ne, Walmdächer auf den Häusern und dann sehr, sehr klare, auch so Bilder, die man mitgebracht hat und dann eben auch im Eklektizismus, aber dann natürlich im Besonderen in der Architekturmoderne, die in Tel Aviv ja weitgehend, also weiße Fassaden, also oder helle Fassaden und so eine bestimmte Eindeutigkeit in den Formen mitgebracht hat und so weiter. Wenn man das aber nimmt zum Beispiel und nach Haifa guckt oder nach Jerusalem, dann sieht man viel mehr die Anknüpfung. Also in Jerusalem zum Beispiel waren die Bedingungen, also die Vorbedingungen andere, weil die Briten hatten quasi dann also Denkmalgesetze etabliert, nachdem man zum Beispiel nur mit bestimmten Steinen bauen durfte. Und deshalb ist die Architekturmoderne oder die Gebäude, die dort in den 30er Jahren erbaut sind, haben halt andere Formen und haben andere Fassaden und sind mehr eingegliedert in das Stadtbild, während in Tel Aviv, also diese weiße Stadt, also Grenzen hat, das Bild hat Grenzen, aber ne, man, das ist schon eine Eindeutigkeit zu sehen, quasi, dass es eine Architektur ist, die sich auch von ihrer Umgebung abhebt.
Ja, du hast ja schon das Stichwort gegeben, The White City, beziehungsweise diese besondere Architektur, die sich in Tel Aviv niederschlägt immer noch. Für mich war es immer eine Stadt, die sich hinwendet zum Meer, mit der Strandpromenade, in den 30er Jahren auch die Idee eines eigenen Hafens zum Beispiel. Aber dafür ist Tel Aviv gar nicht so berühmt geworden wie für diesen Mythos The White City. Vielleicht kannst du uns genau diesen Mythos auch nochmal genauer vorstellen und vielleicht auch welchen Umfang das überhaupt einnimmt in genau dieser Stadt, die du uns ja gerade vor unserem geistigen Auge präsentiert hast, die ja dann doch vielfältig ist. Und jetzt sozusagen kommt aber die Idee des Bauhaus in Tel Aviv, das White City. Was ist das denn überhaupt?
Mythos. Also einerseits ist es natürlich ein Mythos, an der anderen Seite ist es aber natürlich eine Realität, weil wir haben es mit einem Bau, also wir haben es mit sehr vielen Gebäuden zu tun, die in einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Weise gebaut wurden. Also es ist beides. Und man muss, glaube ich, auch beides trennen und irgendwie dann auch wieder zusammenführen. Ich persönlich würde, also Bauhaus Tel Aviv ist ein Begriff, der sich etabliert hat, besonders in Deutschland. Auch in Tel Aviv, aber besonders in Deutschland. Ich glaube, es hat an beiden Orten unterschiedliche Funktionen. Das ist ein Begriff, also es ist ein Marketing-Branding. Also es ist, das hat was damit zu tun, wie ich Stadt vermittle. Das hat nicht so viel mit der konkreten Baugeschichte zu tun. Weil die konkrete Baugeschichte, also die, wenn man sich anguckt, wo Architekten herkamen, wo sie ausgebildet wurden, auch was für eine Vielfalt sich darüber, was quasi da passiert ist, also wo Menschen herkommen und wie sie gebaut haben, dann erkennt man quasi so eine Komplexität des Themas. Und ich denke immer, dass eher Tel Aviv so ein Ausdruck davon ist, also nicht von Bauhaus, also von dieser einen Schule in Deutschland, in Dessau, wo nur sehr wenige jüdische Architekten und noch weniger ausgebildet wurden, die dann überhaupt jeden Tel Aviv gebaut haben, sondern eigentlich vielmehr ist es für mich so ein europäisches, zionistisches Projekt. Also man baut eine Stadt auf mit bestimmten Vorstellungen von Architektur und man kommt aus ganz unterschiedlichen Orten in Europa, ist aus unterschiedlichen Gründen in das Land gegangen und hat diese Stadt aufgebaut. Und ich finde eigentlich, dass es eher so ein Reichtum ausdrückt, wenn man sich die Stadtgeschichte anguckt, als so eine Verengung auf so eine Architekturausbildungsschule. Das ist das eine. Das zweite ist, also man hat diesen sehr großen Bestand an Gebäuden. Man spricht offiziell von 4000 Gebäuden einer bestimmten Zeit, so 39 bis Da geht schon wieder auseinander, also bis in die 40er Jahre, manche zählen auch bis Anfang der 50er Jahre, also es gibt diese Zahl von 4000 Gebäuden, ohne dass man genau weiß, worauf sich diese Zahl bezieht, weil auch da ist nicht angegeben, wann man die genau gezählt hat und mittlerweile ist viel abgerissen worden, also die Zahl ist aus meiner Sicht schwierig, aber gleichzeitig also zeigt die so ein bisschen an, dass es einen enormen Bestand gibt an architekturmodernen Gebäuden. Und ich glaube, um so ein bisschen zu verstehen, was da passiert ist, kann man auch wieder nach Europa gucken, eine Entwicklung, die aus meiner Sicht die es hier sehr ähnlich gab, schon eher in den 70er Jahren und da hat sie in den 80er Jahren stattgefunden. Also man hat also Tel Aviv war in den 70er Jahren sehr vernachlässigt. Also die Architekturen waren in einem schlechten Zustand, es gab wenig positiven Bezug. Und das bringt dann ja irgendwann ab einem bestimmten Punkt die Frage damit, Erhalt oder Abriss. Also man musste sich irgendwann überlegen, was mache ich damit, wie gehe ich damit um? Und dann ist Architektur, wir denken immer, wir sehen Architektur und dann finden wir sie schön. Aber Architektur hat sehr viel mit Vermittlung zu tun. Also wir finden schön, was wir, also es braucht etwa, es braucht einige Schritte, bis wir sie verstehen und dann finden wir sie auch besser, wenn wir sie verstehen. Und das war auch in Tel Aviv, das kann man in Tel Aviv, diese Schritte kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, wie das passiert ist. Es gab 1984 eine erste Ausstellung, die hat sich noch dem architekturmodernen Erbe in ganz Israel gewidmet, hat quasi noch den Blick auch über Tel Aviv hinaus gewandt und hat sich aber erstmal auch über Ausschnitte, also man hat quasi eine US-amerikanische Fotografin, hat eine Fotografieausstellung gemacht und hat so Ausschnitte quasi der Stadt präsentiert, was meiner Meinung nach zum einen damit zu tun, dass die Stadt selbst in keinem so guten Zustand war. Also wenn man was Positives wollte, konnte man nicht. Aber zum anderen auch hat das quasi dazu geführt, sie hat quasi diese charakteristischen Merkmale fotografiert. Also ne, diese zum Beispiel diese Betonung von Treppenaufgängen, die horizontalen Fensterbänder, die Eingänge, die Balkone, die nochmal so eine andere Horizontalität in den städtischen Raum bringen und so weiter. Das war quasi der erste Schritt und es hat plötzlich auch so diese Stadt quasi ausgestellt zum ersten Mal in Tel Aviv zum Jahrestag 75 Jahre Stadtgründung und dann ging es quasi weiter und dann wurde es auch sehr schnell, gab es sehr schnell ein europäisches Interesse, also sich daran zu beteiligen, was zumindest in Deutschland mit einer Entwicklung quasi kollidiert, also führten zusammen, dass in Deutschland auch seit den 80er Jahren, also mit dieser Veränderung von Erinnerungskultur und damit, dass man sich auch diesen lokalen jüdischen Geschichten mehr zugewandt hat, haben in Deutschland zunehmend ForscherInnen angefangen, auch die Geschichte von jüdischen ArchitektInnen, die emigriert sind, zu erforschen. Und dann haben quasi diese zwei Punkte sich dann getroffen. Und die zweite große Ausstellung, die es dann gab, war schon unter deutscher Beteiligung, auch von der deutschen Fotografin Irme Kamp, die dann quasi, also die Stadt auch aufgenommen hat, dann schon die Gebäude. Und quasi, dies ist dann, war eine sehr erfolgreiche Ausstellung, ging bis vor, weiß ich, gar nicht, 15 Jahren, glaube ich, ist die auch gezeigt worden an vielen Orten. Es gab jetzt nochmal eine Wiederauflage vor 3 Jahren, wo sie nochmal nach Tel Aviv gekommen ist und dann die Gebäude heute nochmal fotografiert hat und so. Also das hat dann sehr schnell, ist es ein deutsches und europäisches Projekt auch geworden, weil es sehr schnell auch ein Interesse daran gab. Da haben sich so unterschiedliche Sachen getroffen. Dann ging es weiter, man hatte vorher keinen Denkmalbegriff für diese Architekturen. Das hat sich dann geändert in den 1990er Jahren. Tel Aviv hat ein Department für Denkmalschutz bekommen, man hat Gebäude angefangen zu dokumentieren. Man hat eine Architektin, die also das wesentlich mit begleitet hat, die lange in Italien gelebt hat und dann zurückgekommen ist, Nizza Schmuck, die hat dann quasi dieses Apartment übernommen und angefangen, diese Gebäude zu dokumentieren und auch so Richtlinien festzulassen, wie man damit umgehen kann und so weiter. Und es hat sich dann immer weiterentwickelt, dass man nach einem Umgang mit diesem Erbe gesucht hat. Nizza hat dann auch einen Antrag als Weltkulturerbe quasi vorgelegt, erarbeitet, der dann auch genehmigt wurde. Also Tel Aviv, die White City, ist Weltkulturerbe, sind quasi innerhalb von diesem, was natürlich ein Problem ist, es gibt sehr viele Bauten, es gab sehr viel Bedarf, etwas zu machen, und hat dann quasi drei Schutzzonen ausgebildet worden. Es sind bestimmte Kriterien festgelegt worden. Es gibt also von diesen tausenden Gebäuden sind 180 festgelegt worden, die nicht verändert werden dürfen, also die quasi saniert werden müssen. Aber dann hat man noch etwas erfunden, weil man halt das Problem ist, es gibt sehr viel Einwanderung nach Israel. Tel Aviv ist eine sehr attraktive Stadt. Und man musste quasi, also man muss Wohnraum schaffen, man muss aber auch die Gebäude erdbebensicher machen. Also ein zweites Problem. Und das dritte Thema ist, dass man gezwungen ist, es gibt ein Gesetz, dass Wohnungen, die neu gebaut bzw. saniert werden müssen, ein Schutzzimmer, ein Bunker bekommen, was auch mit enormen Kosten verbunden ist. Und man hat dann quasi eine Regelung, dass wenn quasi so ein Haus saniert wird, dann darf man 2,5 Geschosse aufsetzen, damit quasi die Kosten eingewirtschaftet werden, um die Sanierung dieses Gebäudes zu gewährleisten, durchzuführen. Und das hat quasi dann auch eine gute und schlechte Lösung natürlich. Aber gleichzeitig verändert das natürlich das Stadtbild sehr, weil eine Stadt, die plötzlich in Teilen nicht nur 2-3 Geschosse höher wird, das verändert natürlich auch den städtischen Raum. Aber das ist so das sind so die Entwicklungen. Und über diese Zeit hat quasi die Akzeptanz der Architektur sich grundlegend geändert. Und damit irgendwie auch so ein bisschen so ein Stolz auf so ein baulich, also die Anerkennung des eigenen Erbes hat sich sehr verändert in dieser Zeit.
Also letztendlich auf der einen Seite eine Sensibilisierung vielleicht auch für das architektonische Erbe, so eine Art, du hast ja auch aufgezeigt, eine Veränderung, wie auch die Stadt oder eine Stadt sich selbst bewerben kann mit genau diesem architektonischen Pfund, mit dem man wuchern kann, aber eben vielleicht auch, und das sozusagen zielt vielleicht auch auf die Blindspots, wenn man so will, also sozusagen was, wenn das eine so in den Fokus gerät und so ins Schlaglicht gerät, was sozusagen wird dadurch vielleicht auch vergessen oder was wird vielleicht in so ein Halbdunkel vielleicht gedrängt, da wir am Anfang ja auch gesagt haben, dass das eigentlich so eine vielfältige Geschichte ist, du hast angemerkt, die lebt von Zuwanderung bis heute, auch von anderen Architekturstilen, auf die Bezug gesetzt wurde. Was würdest du sagen, was sozusagen sind die vielleicht auch problematischen Felder, wenn man so will, durch diese Fokussierung auf The White City Tel Aviv?
Ich denke irgendwie, dass es gibt so ein, also ich meine, das ist halt natürlich, also ne, diese Geschichte mit diesen arabischen Siedlungen, die es gab, die ist natürlich deutlich in den Hintergrund gerückt. Also es gibt immer mal wieder Initiativen, es gab eine Zeit lang zum Beispiel, gab es so Führungen, die dann, dass man, also man hat, es gab schon verschiedene Versuche, das stärker zu thematisieren. Das ist so mittelgut gelungen. Es gab bis vor kurzem, wird jetzt gerade überbaut, gab es noch so ein Gebiet relativ weit im Norden, da konnte man noch so die Strukturen auch ablesen, dieser arabischen Ortschaft, die da war. Das wird, also ich hoffe, dass es dokumentiert wurde, aber es ist quasi wird unsichtbar gemacht. Also man weiß, dass es diese Geschichte gab, und ich glaube, die meisten Menschen wissen das auch, weil es immer diese komischen Leerstellen auch gibt im städtischen Raum. Bestimmte Dinge sind mindestens irritierend, also weil wenn man im Süden ist, quasi wenn man südlich sich bewegt vom Schuk Richtung Jaffo, dieser Park, der da ist, ist so eine komische, die man bis heute nicht gut gelöst hat. Also es wird besser, aber bis heute ist es so ein irritierender städtischer Raum. Und ich finde, ich würde behaupten, dass man da auch noch so Folgen sieht von einem Umgang, von einer Zerstörung, von einer Leerstelle, die es gibt. Wenn man da ganz aufmerksam ist und quasi an den Rändern von Neve Zedek lang geht, dann sieht man immer auch noch viele Häuser mit arabischen Einflüssen oder so. Also man sieht, dass dieses Abräumen eines Stadtgebietes auch nicht vollständig erfolgt ist. Wobei man auch da sagen muss, dass es ja nicht nur so ein arabischer Ort oder ein arabischer Stadtteil zerstört wurde, sondern der hat ja nach 1948 sind viele osteuropäische Überlebende haben erstmal 20 Jahre dann da gelebt. Also der Raum selbst hatte ja nochmal auch eine eigene Geschichte nach 48, die damit auch quasi unsichtbar gemacht wird. Und gleichzeitig, wenn man sich es gibt seit ein paar Jahren immer so größere Tafeln, die überall stehen, wo man sich orientieren kann, und hier sind so eine komische Mischung aus Geschichte und Gegenwart. Und da steht dann zum Beispiel trotzdem, also da wird das Viertel, das nicht mehr existiert, also Manche wird dann, ist da erwähnt, also so eine Uneindeutigkeit im Umgang auch. Man kann nicht sagen, dass es tatsächlich verschwunden ist. Es gibt auch, was auch passiert ist, dass Kerem Temanim auch eine bestimmte Struktur zum Beispiel hat. Das waren so kleine Häuser. Da gibt es zum Beispiel gar kein Bewusstsein für das Erbe. Es wird mittlerweile so krass umgebaut, da werden einfach Häuser abgerissen. Also das verschwindet einfach, es wird ersetzt. Was sehr auffällig ist, ist, dass quasi diese Idee der White City bezieht sich halt auf das, was wir hier Innenstädte nennen würden. Also Tel Aviv funktioniert natürlich anders als europäische Städte, aber das sind halt so Viertel, die sind sehr zentral. Die haben so eine, also mehr oder weniger Reinheit in einem sehr kurzen Zeitraum entstanden. In der Regel, nicht alle, aber so. Und aber gleichzeitig, ich glaube, man versteht erst oder man versteht sehr gut, was dieser Reichtum dieser Epoche ist oder dieser Zeit, dieser Architektursprache war, wenn man quasi sich noch ein bisschen davon da wegbewegt und quasi zum Beispiel in den Süden geht und nach Florentin, nach Neve Shanan oder auch nach Shapira, und dann erkennt man quasi auch, wie quasi eine Architektur für unterschiedliche räumliche Situationen, für unterschiedliche Bedürfnisse und ganz unterschiedliche Lösungen gefunden hat, wenn man dann zum Beispiel Florentin hat da eine klassische Blockrandbebauung, und dann sieht man plötzlich diese architekturmodernen Gebäude, wie sie Blöcke ausbilden. Oder man kommt nach Neve Shanan, was eine ärmere Siedlung war, wo plötzlich kleinere architekturmoderne Häuser. Und man kann, wenn man das macht, dann erst, finde ich, auch verstehen, was eigentlich auch das Erbe ist. Also man sieht irgendwie nochmal einen größeren Reichtum darin. Und das ist quasi aus dieser White City-Idee ausgeklammert. Also diese Gebäude spielen quasi spielen keine Rolle in den Denkmalschutzrichtlinien, die spielen keine, also bis auf einzelne Bauten, aber so als, also nicht grundsätzlich, es ist weniger grundsätzlich präsent in dieser Vorstellung.
Das ist ja eigentlich ganz spannend, dass auf der einen Seite eine hohe Sensibilität und eine hohe Wirkungskraft und Werbekraft dieser Architektur zugeschrieben wird. Und wer immer heute nach Tel Aviv kommt, ist natürlich auch völlig überrannt von dieser Bautätigkeit, die mit großen Hochhäusern gekennzeichnet ist, die natürlich auch praktisch eine Eliminierung einiger Gebäude einhergeht und dass sich die Stadt ja praktisch enorm verändert, auch in ihrer Wirkung nach außen. Du hast gerade schon gesagt, dass die Stadt teilweise versucht, das durch diese kleinen historischen Plaketten, durch Wege, die man sozusagen anbietet in die Geschichte der Stadt, dass es ja auch so ein bisschen Spannungsverhältnis ist. Auf der einen Seite, Architektur ist wichtig und die Bewahrung des kulturellen oder architektonischen Erbes ist wichtig. Auf der anderen Seite eben, wie du es ja auch schon genannt hattest, der Bevölkerungsdruck oder der Mietdruck, wenn man so will, enorm ist. Die Stadt will bauen. Also wie würdest du sozusagen dieses Spannungsverhältnis vielleicht auch in der Architektur ausdrücken? Oder gibt es da einen Ausdruck?
Also ich denke, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Zum einen, also ne, diese Sache mit den Tafeln. Mhm. Man hat ja plötzlich die Situation geschaffen, was natürlich bei diesem ganzen Erbediskurs auch eine große Rolle spielt, und Umgang mit Erbe. Also so ein Groß, ne, ganze Viertel unter so ein Erbe zu stellen, so einem Heritage zu machen, bringt natürlich viele Probleme mit sich. Und man hat halt, also die Stadt selbst wird zu einem Ausstellungsstück auch, ne? Also man muss dann halt auch so ein bisschen überlegen, wie das Verhältnis von BewohnerInnen ist zu einem Leben in einer, also ne, so ein Ausstellungsräum. Es gibt auch sehr viele Führungen, und man kann allein gehen und sich die ganze Zeit tafeln, und dann will man auch reingehen und mal anfassen und so. Genau, also das ist das glaube ich, das eine. Das zweite ist, also diese Beziehung zwischen, dass man so ein Erbe und so ein Stolz auch herstellt und auch nach außen trägt, der sich auch wirklich auch bis in, also ne, in den Bewohnerinnen, das spiegelt sich da schon fort. Und gleichzeitig kann man halt auch feststellen, dass es so ein, wenn man sich anguckt, was dann tatsächlich passiert, oder wie mit der Architektur umgegangen wird, dann steht das in einem, oft in einem Gegensatz dazu. Also nicht nur, dass die Gebäude abgerissen werden oder manchmal, es gibt dann irgendwie für viele Gebäude auch noch, da spielt dann diese Gebäude des Eklektizismus auch eine Rolle, die auch saniert wurden mittlerweile, die also in dieses Erbe einbezogen wurde nach, also man hat erst sich dem Architekturmoderne zugewendet und dann ist man zurückgegangen in der Zeit, aber das ist ein eigenes Thema vielleicht. Und dann hat man, dann gab es so diesen Effekt, nicht nur, dass man Gebäude wegreißt, sondern man stellt bestimmte Gebäude unter Schutz. Die bleiben erhalten und dann werden quasi diejenigen, die da das Hochhaus nebenan bauen, sind dann verpflichtet, dieses eine Gebäude zu sanieren und instand zu und zu erhalten. Und dann, das hat man ganz oft, wenn man zum Beispiel im Rothschild lang geht, dann geht man da lang und dann hat man so ein zweigeschossiges oder dreigeschossiges Gebäude und links und rechts hat man irgendwie 30 Geschosse, keine Ahnung. Und dann ne, oft von Banken oder manchmal ist es auch integriert, manchmal gibt es so ganz komische bauliche Lösungen, wo dieses historische Gebäude in dieses Hochhaus, und das ist nicht, also manchmal schmerzhaft anzusehen. Und dann wird Architektur zu sowas komisch Leblosen, was nur als Fassade gilt, was nur was nicht quasi kaum genutzt wird, außer vielleicht für Events. Und wo dann, also es hat zwar eine bestimmte Funktion, weil es uns quasi, also weil es die Stadt und die Geschichte quasi, ne, das ist der Nachweis, das war da, dass wir haben eine Geschichte. Aber gleichzeitig ist die Funktion in der Gegenwart vielleicht nicht mal, also an manchen Stellen nicht mehr als das, sondern sie,
es funktioniert ja letztendlich auch nicht mehr im Kontext, oder? Weil Häuser genau. Sind ja auch sozusagen in so eine Art Kontext hinein gebaut worden.
Genau.
Und diesen Kontext verlieren sie dadurch ja vollkommen, weil ja, dann genau. Sozusagen daneben das Riesenhochhaus gebaut ist.
Genau, die verlieren Kontext, und die Stadtbilder werden irgendwie aufgebrochen. Ich bin, also es gibt im deutschen Denkmalsdiskurs, der sich auch auf Tel Aviv bezieht, gibt es schon auch so diese sehr viel Kritik daran, was in Tel Aviv passiert. Also diese Umbauten, diese Aufbauten und diese Abrisse. Ich verstehe das Problem, aber ich denke gleichzeitig, man muss vorsichtig sein, weil wir haben es natürlich mit einer tatsächlichen Stadt zu tun. Menschen leben da. Israel ist ein kleines Land. Immer mehr Menschen kommen dahin. Wir müssen dafür Lösungen finden. Man kann nicht etwas bewahren in einem reinen Zustand, was da nicht zu gebrauchen ist, sondern man muss schon irgendwie, ne, wir müssen die Stadt verändern. Es muss Raum entstehen und genutzt werden. Aber es ist auch schon so, also, und da zeigt sich dann eben auch, das ist dann irgendwie so diese Kehrseite zu diesem Stolz auf dieses Erbe. Man muss schon auch sagen, dass viele dieser Lösungen, was diese Aufbauten und Erweiterungen angeht, nicht immer gelungen sind. Und die dann auch so ein bisschen davon zeugen, dass die Sensibilität für das Erbe manchmal auch fehlt. Das ist diese Frage nach dem Umgang ist noch nicht abschließend beantwortet.
Und die Frage nach sozusagen der Bewahrung des Reinen ist natürlich auch immer eine hochkomplexe und schwierige.
Absolut. Ich bin auch, also ich glaube, das ist auch, das kann auch nicht, also es kann nicht das Ziel sein, da Räume zu schaffen, die weiß sind und unbenutzt. Also man muss schon in der Stadt leben können und das ist schon jetzt problematisch, also aufgrund, ne, weil es natürlich sehr viel Gentrifizierung und das ist enorme Verdrängung und wird für viele immer unmöglicher, da zu leben. Das ist schon eh so ein Problem. Also das gibt ganz andere Probleme, als da so ein Erbe zu schaffen, in dem man in einer reinen Form leben kann.
Damit sind wir wirklich schneller als gedacht schon wieder am Ende dieser Folge. Wer mehr dazu lesen möchte, empfehle ich das Buch »Wie das Bauhaus nach Tel Aviv kam – Rekonstruktion einer Idee in Text, Bild und Architektur« von Alexandra Klei, wo sie genau dieses Thema der Stadt Tel Aviv, des Mythos Tel Avivs vielleicht nochmal nachklingen lassen können. Hast du da was für unsere Zuhörer?
Ich finde, es ist eine enorm schwere Frage, weil offen, also ich meine, ich glaube, es ist schon klar geworden, wie sehr ich diese Stadt liebe. Es gibt irgendwie tausend Dinge. Ich würde sagen, oder was ich auch immer Menschen sage, wenn sie mich besuchen kommen, ich glaube, man sollte sich sehr viel Zeit nehmen, durch die Stadt zu laufen. Die ist jetzt auch nicht so groß. Also das macht auch Sinn, dass man irgendwie einmal nach Norden und Süden und aber auch wirklich auch bis nach Süden und so ein bisschen was versteht von diesen, sich ein bisschen Zeiten für diese Schichten, da vielleicht auch ein bisschen unvoreingenommen rangeht, nicht nur diesen Mythos Bauhaus oder was auch immer anwendet, sondern einfach für diese Komplexität der Stadt und für diese vielen Schichten offen zu sein und sie zu sehen und sich dafür Zeit zu nehmen. Und ganz konkreten Ort, den ich wirklich, was ich sehr schön finde, wenn man, das Gymnasium, von dem ich eingangs gesprochen habe, ist abgerissen worden in den 60er Jahren. Da ist dann damals das erste Hochhaus errichtet worden, der Shalom Tower, was heute städtische Einrichtungen hat und so weiter. Und es gibt da, wenn man auf der einen Seite reingeht, gibt es ganz viele Ausstellungen zur Stadtgeschichte. Und ich finde die ganz süß, weil es gibt so kleine Modelle, zum Beispiel, die man sich angucken kann, also auch von Achuset Bald, also von dieser ersten Schicht. Und es gibt dann, wenn man weiter oben geht, wenn man weiter hoch geht, dann kann man noch, sind Teile der Ausstellung, werden da gezeigt, die damals im Kontext Weltkulturerbe quasi präsentiert wurden. Dann gibt es sehr schöne Fotografiearbeiten, es gibt ein ganz großes Stadtmodell und es gibt ganz viele so kleinere Ausstellungen auch. Aber ich finde, es ist ein schöner Ort, sich die Stadt anzugucken und dann kann man auch, dann gibt es seit neuestem eine Bibliothek, kann man hochfahren und dann kann man so quasi über die Stadt gucken, so als Abschluss. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner, süßer Ort, um sich der Stadtgeschichte und ihrer Repräsentation auch anzunähern. Das ist beides, glaube ich.
Und sich, wie du ja vorhin schon gesagt hast, den Architekturschichten wirklich anzunähern und sie vielleicht auch in ihrer Wertigkeit alleine und im Zusammenspiel wahrzunehmen. Insofern herzlichen Dank, Alexandra, für diese tolle Einführung in den Mythos, die Geschichte und die ganz vielen verschiedenen Aspekten, die wir dank deiner Ausführung kennengelernt haben. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende der September-Folge, die bereits einen Monat zuvor aufgenommen wurde. Und wir hoffen natürlich, dass Sie auch am nächsten ersten Freitag, dann schon im Oktober, wieder einschalten werden, wenn wir uns der besonderen Rolle und Funktion des Städtels zuwenden werden. Wie und warum diese auch mit der Megametropole New York verbunden ist oder sind, wird Ihnen die nächste und damit auch schon wieder Abschlussfolge der 13. Staffel zum Oberthema Die Stadt aufzeigen. Schalten Sie also gern wieder ein. Bis dahin bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.